gleich am ersten Abend meinte meine Tante zu mir, möchtest du Cola? Und dann meinte ich, ja klar, gerne. Und dann meinte sie, möchtest du türkische oder iranische Cola? Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was sie meint. Und dann kam raus, dass es tatsächlich Coca-Cola aus der Türkei gibt und Coca-Cola aus dem Iran. Und dann hat sich für mich durch mein Studium Politikwissenschaft, und wir haben immer analysiert die Einflüsse des Iran und Türkei und der ganzen Nachbarländer im Irak in Abhandlungen und wissenschaftlichen Arbeiten. Und dann war das bei so einer alltäglichen Geschichte einfach so greifbar, dass einfach der Irak nichts selbst produziert und du quasi von allem die Möglichkeit, du hast von Strom über Öl, über die Coca-Cola die Möglichkeit, aus türkischen Produkten und iranischen Produkten auszuwählen. Und das ist bei mir auf jeden Fall sehr hängen geblieben und ja, sehr bezeichnend, finde ich, für einfach wie so wie die Lage dort auch ist, wie stark der Einfluss ist, wirtschaftlich und auch im alltäglichen Leben.
Hallo, es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge des Zenit-Podcasts. Mein Gast ist heute Rim Alabali Radovan. Seit Januar ist sie die neue Integrationsbeauftragte der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern. Und sie hat einiges vor. Ob mehr Diversität in der Verwaltung, Arbeit gegen Rechtsextremismus und einiges mehr. Rim hat ihre Ziele vor Augen. Und sie bringt, wie ich finde, eine sehr spannende Lebensgeschichte mit, über die ich mit ihr in dieser Folge spreche. Rim und ihre Eltern sind 1996 aus dem Irak nach Deutschland, genau nach MacPom, gegangen, wo sie mit Unterbrechung für ihr Studium in Berlin bis heute lebt und arbeitet. In Deutschland wird sie gerne als ehemaliger Flüchtling, die jetzt Flüchtlinge betreut, betitelt. Das stimmt faktisch vielleicht, denn auch sie lebte damals in einer Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge. Aber solche Überschriften haben für Rim immer einen sehr bitteren Nachgeschmack. Rim ist studierte Politikwissenschaftlerin und spricht Arabisch, Englisch, Deutsch, noch ein bisschen Russisch, denn dort ist sie geboren, aber auch die sehr alte semitische Sprache Assyrisch. Denn ihre Familie aus dem Irak gehören dem sehr alten Volksstamm der christlich-katholischen Chaldäer an. Wem das nicht sagt, kann ich verstehen, mir ging es anfangs ähnlich. Sowohl unter Saddam Hussein als auch nach dessen Sturz haben viele Chaldäer, wie es auch bei Angehörigen anderer Minderheiten der Fall ist, den Irak verlassen. Wir reden über ihre irakischen Wurzeln, ihren Vater, der mit den Peschmerga gegen Saddam Hussein kämpfte, und warum für Rim türkische und iranische Cola sehr politische Lebensmittel sind und natürlich vieles mehr. Und natürlich habe ich Rim gebeten, sag doch mal etwas auf Assyrisch. Wie sich das anhört, ja, da musst du wohl in die Folge reinhören. Viel Spaß! Rim, ich freue mich sehr, dass es so spontan geklappt hat und dass du Zeit hast. Bist du denn gerade im Homeoffice oder wie läuft das bei dir jetzt gerade so?
Wir haben uns eine Zeit lang abgewechselt, so in Zweierteams, und jetzt sind wir aber wieder voll im Office mit allen Abstandsregeln und Hygieneregeln, ja, und so weiter.
Also das heißt, aber du bist jetzt gerade im Landesamt, kann man das so sagen, oder?
Nee, ich bin ja jetzt im Sozialministerium, aber jetzt gerade bin ich zu Hause. Ich habe heute dann extra wieder ein bisschen Feierabend gemacht.
Ach so, ach wie schön.
Ja. Ist ja auch ein sehr schöner.
Ja, vielen Dank also für deine Zeit überhaupt erstmal, und ich finde es einfach nur spannend. Ich meine, ich weiß ja nicht, ob du von dem Podcast schon mal gehört hast vorher und worum es da so geht, aber natürlich will ich hauptsächlich gern so über diesen Nahost-Themen reden, aber ich finde natürlich auch dich als deine Person und was dich ausmacht, was du mitbringst und auch welchen Weg du hier in Deutschland auch gegangen bist, wenn man so will, ne? Und ich meine, du bist der Deutsche, aber trotzdem hast du ja auch eine sehr interessante Geschichte, wie ich finde. Und erstmal, was ich sehr spannend finde überhaupt, du bist jetzt Integration, also ja, eigentlich kann man dir ja gratulieren, weil so lange ist es ja noch nicht her. Du bist ja im Januar Integrationsbeauftragte in Mecklenburg-Vorpommern geworden. Also erstmal nachträglich herzlichen Glückwunsch, so lange ist es ja noch nicht her. Wie fühlt sich das an? Wie ist das so für dich jetzt?
Also es sind jetzt 2-3 Monate. Am Anfang musste ich mich schon sehr dran gewöhnen. Ich war vorher Büroleiterin bei der vorherigen Integrationsbeauftragten. Also an das Thema musste ich mich jetzt nicht neu rantasten, steckte also inhaltlich voll drin. Kannte eigentlich auch alle Akteure so in Mecklenburg-Vorpommern, die mit diesem Thema beschäftigt sind. Aber diese Position dann auf einmal zu haben und dann im Vordergrund zu stehen und nicht mehr quasi nur die organisatorische und inhaltliche Arbeit quasi im Backoffice zu machen, das war schon eine Herausforderung. Aber jetzt kam Corona und ich musste mich irgendwie neu umstrukturieren. Also ich war gerade eigentlich dabei, meine Prioritäten festzulegen und meine Schwerpunkte, in welche Richtung ich das Ganze für mich auch lenken möchte. Und dann kam Corona und jetzt muss ich nochmal neu umstrukturieren, weil ich denke, das wird auch die Integrationsarbeit beeinflussen in Zukunft.
Was sind deine 3 Schwerpunkte, die du dir, ich sag jetzt mal, prä-Corona gesetzt hattest? Und was hat Corona jetzt das, oder inwiefern hat Corona das jetzt geändert? Oder in welche Richtung? Ja.
Ein Schwerpunkt, der sich jetzt, glaube ich, durch Corona ändern wird, ist Fachkräfteeinwanderung. Das war eigentlich, also am 1. März ist das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, was ja jahrelang diskutiert wurde und eigentlich eine, naja, nicht große Errungenschaft, aber trotzdem ein richtiger Schritt, der lange fällig war, in Kraft getreten. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie entwickelt sich der Fachkräftebedarf? Viele Unternehmen schicken ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit und so weiter. Die Ausbildungszahlplätze sollen wohl schon sinken und so weiter. Also dann muss man wirklich schauen, wie der Fachkräftebedarf sich ändert. Ich denke nicht, dass er komplett verschwindet, aber vielleicht auch andere Felder als bisher gedacht von dieser Fachkräfteeinwanderung Gebrauch machen werden, also vor allem der medizinische Bereich und der Pflegebereich und so weiter. Die 2 anderen Schwerpunkte sind einmal interkulturelle Öffnung, also Diversity, vor allem bei uns in der Verwaltung. Das ist bundesweit auch so, dass Menschen mit Migrationsbiografie da noch nicht genug repräsentiert sind oder auch wirklich weit entfernt davon. Und auch vor allem auch in Mecklenburg-Vorpommern sind wir da noch ganz am Anfang. Also ich bin weit und breit eigentlich fast die Einzige mit offensichtlichem Migrationshintergrund und vor allem in Führungspositionen sowieso. Und der 3. Schwerpunkt, der uns ja alle beschäftigt, ist Antirassismusarbeit, die steigenden rechtsextremen Tendenzen, wie wir damit umgehen und die Stärkung der Demokratie. Und für meinen Teil ist das, sehe ich den Schwerpunkt auch bei den Migrantenorganisationen. Die möchte ich hier in Mecklenburg-Vorpommern auch weiter stärken und auch in dem Bereich ein Mitspracherecht, also so weit vernetzen, dass sie auch genug Mitspracherecht auch in der Antirassismusarbeit haben.
Ja, das sind natürlich spannende und wichtige Themen und wenn man so will, auch Themen, die natürlich bundesweit irgendwie wichtig sind. Das sind halt Baustellen, die wahrscheinlich noch, die man, ja, weiß ich nicht, noch eine Weile, die uns noch eine Weile beschäftigen, leider. Und aber es geht vielleicht jetzt auch voran, jetzt so langsam, ne, hoffentlich. Und ja, du hast es selber jetzt gerade erwähnt, dass du, ja, weiß ich nicht, also mir persönlich fällt jetzt niemand anderes ein, der ähnlichen oder selben Position ist wie du, der, wie du auch sagst, einen offensichtliche Migrationsbiografie hat. Ich meine, du willst, das ist natürlich auch dein Schwerpunkt, du willst das ja auch ändern, das in der Verwaltung, weil das ist ja im Grunde, gehört das ja zu der Verwaltung, ne, sich auch ändert. Aber das ist natürlich auch ein Zeichen. Andererseits, dir wird das wahrscheinlich sehr oft gesagt. Und ich meine, du hattest ja auch vorweg mir so ein paar Sachen geschickt. Aber es wird natürlich immer so ein bisschen betitelt als, du warst ja früher auch mal Flüchtling und jetzt beschäftigst du dich mit den Flüchtlingen oder kannst ihnen helfen, kannst da beraten. Ich meine, das ist natürlich auch so ein ja, wie soll ich sagen, eine Überschrift, die man auch so ein bisschen über sich stehen hat. Aber wie geht es dir damit erstens und auch ganz allgemein, wie bist du eigentlich dahin gekommen, wo du jetzt bist?
Ja, wie es mir damit geht. Für mich war es am Anfang, gerade auch als das Thema jetzt 2015 mit Flucht noch viel, viel präsenter wurde als vorher, kam das natürlich bei mir auch wieder hoch. Bis dahin habe ich eigentlich unsere eigene Fluchtgeschichte ja zum größten Teil ja in der Vergangenheit auch gelassen. Und mit 2015 kam das alles wieder hoch und es gab ja auch genau diesen FAZ-Artikel und ja, wurde ich ja so ein bisschen als Betreuerin betitelt und mit eigener Fluchtgeschichte und jetzt hilft die Flüchtling. Und ja, das fand ich nicht ganz so gut, weil ich mich gar nicht damit so definiere. Also ich will nicht immer unbedingt diesen Fluchthintergrund nach vorne schieben. Ich mag auch nicht so dieses Vorbild für Integration. Also ich denke schon, wir brauchen auf jeden Fall positive Beispiele. Aber wir haben, also ich habe das ja nicht mit Absicht gemacht, das war einfach mein Leben und ich habe jetzt nicht beabsichtigt, irgendwie eine Vorbildrolle zu übernehmen. Es ist einfach passiert. Und ja, da kommt auch ganz viel dieses Thema Identität, was, denke ich, sehr, sehr viele ja, Menschen mit Migrationsbiografie in Deutschland beschäftigt. Wie identifiziere ich mich? Und ich identifiziere mich nicht nur darüber, nicht nur über meinen Migrationshintergrund und ja, das ist aber gerade für viele Menschen, die diese Erfahrung nicht gemacht haben, auch schwierig zu verstehen. Man muss sich ja immer irgendwie betiteln. Hm. Ja, das ist das eine.
Entschuldigung, ich glaube, das können wir in Deutschland auch sehr schnell machen, so Menschen Stempel versehen, ne? Also genau. Die man auch nicht mehr so schnell losbekommt. Ich meine, das ist natürlich auch nochmal eine eigene Geschichte, wenn es um Migrationsbiografien geht und wie man damit umgeht und wie man die Menschen, die man so betitelt, warum muss ich mich jetzt entscheiden, wo ich mich beheimatet fühle, ja, ne? Also solche Geschichten, das spielt ja auch mit rein zum Beispiel, aber ja. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nein, gerne. Und ja, wie ich dazu gekommen bin, ich habe, ja, wir sind 1996 nach Deutschland geflohen und sind in Mecklenburg-Vorpommern gelandet, sind auch da geblieben. Und ich bin in Schwerin dann aufgewachsen und auch zur Schule gegangen, bin dann 2008 nach Berlin gegangen und habe dann Politikwissenschaft studiert mit dem Fokus Nahe und Mittlerer Osten. Daher kenne ich auch das Zenit-Magazin auch noch von damals. Und ja, habe dann nach dem Studium beim Nahe- und Mittelostverein gearbeitet, auch als Länderreferentin für den Irak. Also ich hatte bis 2014 habe ich dort gearbeitet. Also bis dahin war mein beruflicher Fokus auch sehr Nahe und Mittlerer Osten. Und dann ging es ja 2015 mit den größeren Migrationsbewegungen los und habe dann auch mitbekommen, dass auch in der Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete, wo ich auch selber war, wo ich und meine Familie waren, quasi wieder mehr Geflüchtete ankommen und habe dann eine Stellenausschreibung gesehen und habe einfach nicht lange drüber nachgedacht und habe mich dann dort beworben und so bin ich dann wieder in Mecklenburg-Vorpommern gelandet und war dann bis 2018 in den Erstaufnahmeeinrichtungen und bin dann ins Sozialministerium gewechselt für den Bereich Integration. Also ich bin dann von dieser klassischen Verwaltungsarbeit in den Erstaufnahmeeinrichtungen, wo es darum ging, Leute zu registrieren, ausländerbehördliche Tätigkeiten, Verteilung und so weiter. das war mir dann irgendwann zu sehr Verwaltung. Und ich habe mich dann auch dafür interessiert, wie geht es dann mit den Menschen weiter nach dem Ankommen und im Bereich Integration. Und jetzt bin ich Integrationsbeauftragte geworden. Also ich bin da eigentlich so ein bisschen reingerutscht.
Ja, naja, so Quereinstieg, Quereinstieg, ich meine, das ist ja irgendwie das Verrückte. Ich meine, im Endeffekt, was ich ja auch gelesen habe, du bist damals als ihr damals 1996 angekommen seid in MacPom, war das ja in so einer Erstaufnahmestelle, die irgendwie Horst hieß.
Ja. Heißt sie immer noch.
Genau, und da hast du ja sozusagen dann die Stelle damals 2015, die ausgeschrieben war, ja auch angefangen oder beziehungsweise bist wieder zurückgekehrt, wenn man so will, zu dieser Aufnahmestelle, Erstaufnahmestelle. Wie war das für dich, da wieder zurückzukehren an den Ort, wo du damals aufgenommen wurdest in Deutschland?
Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Ich habe es viel größer in Erinnerung gehabt. Und als ich dann da war, war ich ein bisschen schockiert, wie klein es doch war. Aber an sich hat sich nicht viel verändert. Es war natürlich moderner und renoviert und so weiter. Aber von den Gebäuden und dem Spielplatz in der Mitte, an den ich mich noch gut erinnern kann, hat sich auch nicht viel geändert. Und tatsächlich hatte ich dann Kolleginnen und Kollegen, die auch in der Zeit da tätig waren und wahrscheinlich meine Sachbearbeiter waren oder die meiner Familie. Und ja, es war sehr, sehr emotional. Also besonders emotional waren für mich die Momente, als ich dann mal mir den Kindergarten in der Einrichtung angeschaut habe, weil mich das dann doch sehr auch an mich erinnert hat. Also es war wirklich sehr emotionale Momente, aber ich habe dann versucht, ja, so empathisch wie möglich, aber auch vernünftig zu handeln und meine Geschichte dabei nicht zu vergessen in dem Umgang auch mit den Geflüchteten. Also ich war auch im Beratungsdienst quasi und habe viel auch Kontakt gehabt und also war jetzt nicht nur in meinem Büro eingeschlossen. Und da habe ich versucht, meine Erfahrungen damit reinzubringen, indem ich den Leuten zuhöre und die Sorgen und Ängste auch wirklich ernst nehme und versuche, das, was ich tun kann, auch zu tun.
Ja. Und wie haben die Menschen dich, also ich meine, es ist immer so eine blöde, naive Frage vielleicht, aber wie haben die Menschen dich dort aufgenommen? Oder ich weiß nicht, wie es dir dann ging, ob die dann auch mit so einer Argumentation manchmal rangegangen sind, von wegen eben, du bist zwar, wir sind irgendwie eins, aber irgendwie, du kannst es doch gar nicht sozusagen vielleicht nachvollziehen, weil du nicht dasselbe mit durchgemacht hast. Das können sie ja natürlich auch einer Deutschen oder einem Deutschen sagen. Aber hattest du solche Erfahrungen oder war das trotzdem, würdest du trotzdem sagen, dass du schneller oder besser an diese Menschen rankommen konntest, über die Sprache, über die Kultur, über das Verständnis, als jemand, der sich damit nicht auskennt?
Ja, also es war eher, ich weiß, was du meinst, aber das war nicht so der Fall bei mir. Also wie du sagst, durch die Sprache bin ich viel einfacher an die Menschen rangekommen und sie haben das dankend angenommen. Bei mir war eher die Tendenz, dass ich dann überladen wurde mit Fragen und Hilfe ersuchen und dann auch diese arabische emotionale Seite auch schnell mal rauskommt mit, wenn man wirklich bei einer Sache nicht weiterhelfen kann, das wirklich schwer zu vermitteln ist und dann dann kommt dieser emotionale Aspekt, du bist doch, du musst eine doch uns helfen und wir sind doch, genau. Und das war eher für mich schwierig, da die Grenze zu ziehen. Also das habe ich, glaube ich, ganz gut geschafft, aber emotional, dass mich das denn nicht belastet. Also da gab es schon wirklich sehr viele solcher Situationen, wo ich einfach, keiner konnte weiterhelfen und dann wurde über diese emotionale Schiene dann, das weiter vorangetrieben, aber ansonsten wurde über das Arabische und dadurch, dass ja viele der Geflüchteten zu der Zeit, die kamen, aus Syrien kamen, war da die Verbindung, also und sie wussten, dass ich aus dem Irak stamme, war das vielleicht auch nochmal so ein kleiner Unterschied. Genau.
Also einfach sozusagen, dass du Was meinst du mit Unterschied? Also einfach, dass du eben aus einem Land oder andere Wurzeln hast quasi? Oder?
Genau, also dass dann nicht sowas gekommen ist, wie du hast ja gar nicht das erlebt, was wir erlebt haben. Also das kam dann nicht. Das kenne ich eher aus dem Irak selbst dann.
Ja, du meintest 1996 nach Deutschland gekommen. Wie du gesagt hast, deine Familie stammt aus dem Irak. Aber du hattest, glaube ich, mir gesagt, dein Vater stammt aus Bagdad? Nee, deine Mutter aus dem Norden und dein Vater aus Bagdad. Genau. Ne? Also so ein bisschen verstreut.
Also beide sind in Bagdad. Genau, beide sind in Bagdad geboren, aber meine Mutter stammt eigentlich aus dem Norden.
Aber seid ihr dann auch, habt ihr dann auch kurdische Wurzeln? Weil es ist ja mal so, mal so. Also da gibt es ja auch im Irak Unterschiede. Deswegen weiß ich nicht, im Norden sind es ja häufig auch Kurden, ja. Kurdinnen. Oder?
Ja, das ist die meistgestellte Frage.
Ja, nicht, ne? Das ist so richtig, genau. So richtig deutsche Frage gerade, aber so, weil es ist.
Nein. Die eigentlich auch bei Irakern selbst oder bei anderen aus arabischen Ländern, weil doch so wenig bekannt ist über die Region, gerade auch im Norden. Also heutzutage autonome Region Kurdistan, aber meine Mutter ist Chaldeerin und mein Vater auch halb. Und
Drei Viertel, ne? Hast du gesagt dann.
Genau. Genau. Und Chaldeer gehören zu einer christlichen Minderheit und leben auch im Norden des Irak oder ja, autonome Region Kurdistan. Genau, aber sind ethnisch Chaldeer oder Assyrer eigentlich besser gesagt. Da gibt es so Streitigkeiten, ob Chaldeer ethnisch Chaldeer sind oder Assyrer, wie auch immer. Also eine eigene Ethnie und sind keine Kurden, ja. Aber leben in kurdischen Regionen und sind sehr verwurzelt auch und vernetzt. Also
ist so ein bisschen wie ein anderes Volk oder eine andere Ethnie, die sozusagen auch in dieser Region lebt und man so miteinander dann wahrscheinlich einfach parallel lebt, so wenn man so will.
Genau.
Das ist natürlich, genau, du hattest mir das ja auch gesagt, dass du dreiviertel Chaldeerin bist. Da muss ich natürlich gleich nachfragen, weil ich das total spannend finde, weil ich ehrlich gesagt erstmal nachschlagen musste. Ich meine, ich habe das schon mal gehört und konnte mir auch so ungefähr was drunter vorstellen, aber so wirklich dann auch wieder nicht. Das ist ja genau so ein bisschen dasselbe, wenn es um Jesiden und Jesidinnen geht oder ging, weil das ist ja jetzt auch so ein bisschen Zufall tatsächlich, aber ich hatte jetzt irgendwie die letzten oder zwei Folgen schon mit einmal Düzen Tekal über Nordirak und dann einmal mit Enno Lenze über Kurdistan und so weiter. Also irgendwie schon sehr viel Irak jetzt dabei gewesen tatsächlich und auch über diese Region, das ist irgendwie ganz lustig. Aber jetzt gerade über Chaldeer und Chaldeerinnen. Du sagst, das ist auch eine christliche Minderheit. Und wie kannst du so ein bisschen was darüber sagen, woher die stammen und wie viele es noch gibt, sage ich jetzt mal. Und sind die jetzt alle nur im Nordirak oder sind die auch ein bisschen verstreut wahrscheinlich?
Ja, also die Ursprungsethnie oder die Ursprungsvolksgruppe sind Aramäer. Die sind ja auch dann doch etwas bekannter, weil Jesus ja Aramäisch gesprochen hat. Und das sagt vielen dann was. Deswegen, wenn ich gefragt werde, was denn Chaldeer sind, gehe ich ja sowas wie Aramäer oder eine Gruppe der Aramäer.
Jesus und, war dein Bruder, so ungefähr.
Genau. Witz, also es gab eine sehr, sehr große Minderheit von Christen im Irak. Ich meine, das Christentum ist ja auch in der Region entstanden. Und das damalige Mesopotamien war eigentlich auch christianisiert, bis es islamisiert wurde. Und die Gruppe der Assyrer und Chaldeer und Aramäer ist aber seitdem christlich geblieben und diese Gruppen zählen eigentlich zu Urchristen. Und die Chaldeer wurden um 16. Jahrhundert herum dann mit der katholisch-römischen Kirche vereint Und deshalb gibt es überhaupt diese Abspaltung Chaldea. Chaldea sind katholisch, Assyrer sind orthodox, Aramäer sind orthodox, haben aber auch nochmal eine andere Kirche als die Assyrer. Also es ist etwas kompliziert. Man schätzt, es gibt kein Zensus, also der letzte Zensus im Irak war 1997, aber ohne die Region Kurdistan. Hm. Das heißt, der letzte richtige Zensus ist 30 Jahre alt. Und eigentlich sollte dieses Jahr dann nochmal gezählt werden. Ich weiß nicht, wie das jetzt, ob das noch stattfindet. Aber man geht davon aus, dass noch 1,5 Millionen Assyrer und Chaldeer weltweit existieren. Hm. Im Irak ist die Zahl durch die ganzen Konflikte, wird es immer weniger.
Und gibt es da ähnliche, kulturelle, religiöse oder traditionelle Vorgaben oder Richtlinien, wie jetzt beispielsweise bei den Jesiden und Jesidinnen, wo es ja vorgegeben ist, dass man untereinander auch heiratet, damit eben natürlich auch diese Glaubensgemeinschaft sich nicht spaltet oder verschwimmt oder in irgendeiner Weise eben einfach irgendwann nicht mehr existiert. Also gibt es da auch vielleicht sowas Ähnliches oder funktioniert das ganz anders? Also gibt es da irgendwie so Traditionen, die du vielleicht auch noch lebst oder ihr lebt?
Ja, also Chaldeer und Assyrer sind ja eine Ethnie, die vom Aussterben bedroht sind, sind auch bei den Vereinten Nationen so anerkannt. Es gibt aber da auch verschiedenste Strömungen. Also die Chaldeer sind sehr arabisiert, also sie zählen sich schon mehr als Irakerinnen und Iraker und haben nicht so diesen starken ethnischen oder nationalistischen Gedanken, wie zum Beispiel Assyrer, die auch ihre eigene autonome Region fordern. Mhm. Also da gibt es schon Unterschiede. Und Assyrer haben auch wie bei den Jesiden auch ihre eigene Kleidung und sind sehr traditionell unterwegs. Das hat aber eigentlich gar nichts mit der Religion zu tun, sondern mit der Ethnie tatsächlich.
Wie sieht das aus? Sich so vorzustellen, was sind da so für typische, Kleidungstypen, die man so, wo man sagen kann, daran erkennt man das vielleicht oder erkennt man jemanden?
Ja, das sind auch so Gewänder mit einem Taillengurt, mit ganz vielen Bommeln, ganz vielen verschiedenen Farben. Aber an sich, ich glaube, meistens rot-schwarz gestreifte Gewänder und Hüte dann noch dazu. Also ähnlich wie in der ganzen Region, aber da wissen auch selbst im Irak ganz wenige was drüber. Okay. Also auch wenn Irak ist ja so vielfältig und die meisten wissen es aber selber gar nicht. Also wenn du vielleicht jemanden aus Basra, aus dem Süden Iraks fragst, was sind Chaldeer oder Assyrer, wissen die das vielleicht teilweise gar nicht.
Ach so, na gut. Also wir wissen gar nicht.
Aber es gibt... Ja. Es gibt aber nochmal, um zur Frage zurückzukommen, eine sehr große Community in Michigan. USA, von Chaldeern. Das alles irgendwie noch weitergelebt, ganz automatisch. Also so ein bisschen, vielleicht kann man das vergleichen mit der türkischen Community in Berlin. Mhm. Die USA haben über Programme der Vereinten Nationen christliche Minderheiten aufgenommen. Und die Chaldeer sind dann alle nach Michigan gekommen und sind auch dort geblieben seit über 30 Jahren.
Mhm. Ja.
Und dort, ist es tatsächlich so, dass sie noch sehr auch unter sich bleiben und auch heiraten innerhalb der Community und so weiter. Also da wird das irgendwie noch alles gelebt. Aber natürlich ist es wie für viele andere solche Minderheiten schwierig, das irgendwie zu kontrollieren und wollen. Das will man ja auch gar nicht. Also in unserer Familie, also drei Viertel Chaldeerin und ein Viertel Araberin, so ein bisschen bin ich da auch froh drüber, weil wir sind sehr, also wir haben nicht so diesen, meine Familie hat nie so diesen ethnischen Gedanken gehabt oder irgendwie, also ja, sie haben sich immer als Iraker gefühlt und ob das nun Christen oder Araber, Schiiten, Sunniten, das war eigentlich in meiner gesamten Familie immer egal.
Und also du sagst zwar jetzt, man hat das jetzt nicht so extrem ausgelebt, aber gab es trotzdem Dinge wie eben irgendwelche Feste oder Traditionen, die oft, ja, die ihr dennoch feiert, einfach weil ihr stolz drauf seid oder weil ihr das, weil es euch Spaß macht, sag ich mal, oder weil es irgendwie dann doch noch so ein bisschen Identität ist. Habt ihr sowas oder?
Ja, das ist bei den Kaisern. Ja, bei den Chaldeern sind es eigentlich alle katholischen Feste, so ja, wie in Europa auch. Deswegen, ja, wir haben dann natürlich unser arabisches Essen an Weihnachten und nicht wirklich deutsches Essen, aber genau, ich bin auch katholisch getauft und wenn wir in den USA dann, also meine mütterlicherseits lebt meine Familie auch in Michigan zum ganz, also wirklich fast die meisten. Und da kriege ich natürlich ganz, ganz viel von der chaldäischen Kultur und Tradition mit. In Deutschland ist das schwierig, weil wir einfach, es sind so wenige Chaldäer hier in Deutschland, dass das irgendwie gar nicht irgendwie ausgelebt werden kann.
Ja, ja, oder man weiß es vielleicht auch nicht immer, ne? Weil es, also, ich weiß nicht, wenn jetzt hier so jemanden sagen würde, ich bin Chaldäerin oder Chaldäer, also ich weiß nicht, ob jeder sofort checkt, was das ist oder woher das kommt. Ja. Ist natürlich auch lustig, dass du dann auch eine verstreute Familie, wenn man so will, hast, die dann in Amerika das dann nochmal ausleben und irgendwie dann nochmal in ihrer eigenen Community so ein bisschen. Aber was ich auch spannend finde, weil du dir jetzt auch gesagt hast, ihr habt ja jetzt keine kurdischen Wurzeln oder irgendwie sowas, was man ja vielleicht auch vermuten könnte in dieser Region, aber du hast mir ja geschrieben, dass dein Vater als Peschmerga-Kämpfer trotzdem gegen den IS gekämpft hat. Wann waren das? Vor 5, 6 Jahren wahrscheinlich dann?
Nee, er hat...
oder ist es noch früher gewesen sozusagen?
Genau, er war in den 80ern bei der Peschmerga, genau. Ja. Aber Peschmerga, genau. Deswegen ist es schwierig immer zu sagen, also, ja.
Man sagt ja immer Peschmerga-Kurden, ne? Und deswegen würde man das dann vermuten.
Ja, was nicht bekannt ist, ist das, oder ja, eigentlich... ja, doch, kann man so sagen, nicht bekannt ist, dass es eine Gruppierung gab, die sich dem Peschmerga dann angeschlossen hat, bestehend aus, zur Hintergrundinfo, also angeschlossen hat im Kampf gegen Saddam Hussein, also im Widerstand gegen Saddam Hussein, besser gesagt. Und da waren viele Araber, Sunniten, Schiiten, auch Christen, Chaldäer, Assyrer, auch Jesiden und so weiter, die sich der Peschmerga angeschlossen haben, aber nicht alle Kurden waren. Also es war dann quasi der gemeinsame Widerstand gegen Saddam oder gegen auch das Ba'ath-Regime im Norden des Irak. Und, also wo auch Leute aus dem ganzen Irak dann in den Norden gekommen sind dafür.
Ja. Und was haben deine Eltern gemacht? Ich habe, glaube ich, gelesen, dass beide Ingenieure waren sogar. Also zumindest deine Mutter, glaube ich.
Studiert zumindest. Ja. Beide haben Ingenieurswissenschaften studiert, aber die beide haben sowjetische Diplome und die wurden damals nicht in Deutschland anerkannt.
Ach so, genau, das habe ich nämlich gelesen, dass du ja deswegen auch Russisch, sag ich mal, sehr gut konntest. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht mit deinem Russisch, aber nee, okay. Minja Savut Ali. Ich kann kein gutes Russisch, das weiß ich noch, weil meine Mutter, meine halbe deutsche Familie ist ja auch aus dem Osten. Genau, das hatte ich nämlich auch gelesen, dass deine Eltern ja in der Sowjetunion studiert haben und du deswegen auch am Anfang irgendwie mit Russisch aufgewachsen bist, fast, wenn man so will, muttersprachlich, oder? Kann man das so sagen?
Genau, also ich bin auch in Russland geboren. Und war auch dort im Kindergarten und genau, ich bin eigentlich zuerst mit Russisch aufgewachsen, weil mein Vater war schon in den 70ern in Russland Und dann nochmal jetzt mit meiner Mutter dann in den 90ern. Sie haben beide Russisch untereinander gesprochen, damit meine Mutter Russisch lernt für ihr Studium. Und ich habe das dann auch so mitgenommen. Als wir dann nach Deutschland gekommen sind, habe ich Arabisch und Deutsch gelernt. Und habe Russisch leider, also ich kann auch noch ein bisschen was, ganz, ganz bisschen, und lesen kann ich komischerweise noch, aber ich habe es verlernt. Und das ist aber auch so, ich habe irgendwo auch eine kleine russische Identität in mir. Also ich verbinde ganz viel mit Russland, wenn ich es irgendwie, ja, auch wenn ich die Sprache nicht mehr spreche, aber so Kindheitserinnerungen. Ja. Also ich fühle mich da auch verbunden.
Naja, also, dann wahrscheinlich auch über die Sprache, ne? Das ist ja dann irgendwie... Genau. Das Interessante, dass einen das so mit oder einnimmt in irgendeiner Weise trotzdem, ne? Also du hast ja.
Meine Eltern waren sehr integriert in Russland. Mhm. Also das ist, das war also, glaube ich, auch ganz spannend, so dann im Vergleich zu Deutschland in den Anfang 90ern, dass man in Russland mit dem Thema anders umgegangen ist. Und es ganz normal war natürlich auch ganz viele Studenten aus der ganzen Welt. Aber die haben ja dann auch kostenlos Russischkurse bekommen und alles wurde irgendwie bezahlt und so weiter. Und meine Eltern hatten viele russische Freunde und also wir waren eigentlich so auch Teil der russischen Community. Also ich habe auch fast nur Russisch gegessen. Also wir haben eigentlich kaum irakisch, also meine Mutter hat dort kaum irakisch gekocht. Das war alles sehr russisch.
Und warum sind die dann nach Deutschland? Lag das an der Einheit, deutschen Einheit dann sozusagen oder an anderen Gründen?
Ja, also das Studentenvisum meiner Mutter ist dann ja auch abgelaufen, weil sie ihr Studium beendet hat und eigentlich wollten wir in den Irak zurück. Das war aber nicht möglich. Also meine Eltern sind beide politisch verfolgt und dann dachten meine Eltern, dass mit ihrem Ingenieurstudium Deutschland doch das Land der Ingenieure ist und es doch perfekt wäre, nach Deutschland zu gehen. Und das war ja dann der Grund, warum Deutschland.
Du hattest es ja auch schon erwähnt, dass du ja Arabisch, wahrscheinlich dann auch Englisch und das bisschen Russisch noch kannst, aber eben auch Assyrisch kannst. Also wie kam es dazu, dass du die Sprache gelernt hast?
Meine Mutter spricht Assyrisch mit ihrer Familie. Meine Oma spricht kaum Arabisch, fast nur Assyrisch. Und als wir dann 2005 das erste Mal in die USA gereist sind und ich zum ersten Mal auch meine Familie mütterlicherseits kennengelernt habe und alle nur Assyrisch gesprochen haben, habe ich dann angefangen, das quasi mitzulernen. Und ja, bis heute spricht meine Mutter dann mit ihren Verwandten Assyrisch. Meine kleinen Geschwister, ich habe zwei Geschwister, die sind da auch raus mit Assyrisch. Also wir haben es halt zu Hause nicht jetzt als Muttersprache gelernt, aber dadurch, dass Mama das irgendwie immer gesprochen hat, so nebenbei am Telefon oder wenn wir da waren, ja, ist es irgendwie auch Teil von uns. Meine Großmutter väterlicherseits hat auch Assyrisch gesprochen, aber mein Vater auch nicht.
Aber wo kam das dann her? Also hat das jetzt wirklich was mit diesen christlichen Minderheiten zu tun? Also einfach mit dieser anderen Ethnie und nicht mit dem arabisierten oder mit der arabischen Seite, sondern eben mit dieser chaldäischen Seite? Oder ich finde es jetzt einfach nur spannend, weil man ja jetzt nicht vermuten könnte, dass es diese alte, das ist ja eine uralte Sprache, dass die noch gesprochen wird.
Also es gehört auf jeden Fall zur Identität der Assyrer und Chaldäer und viele, auch Assyrer, die ich kenne, sprechen auch nur Assyrisch. Also Arabisch spielt überhaupt keine Rolle. Das wird so weitergetragen. Es ist nicht mehr so in Schrift und Wort. Also das ist dann schon schwieriger. Mhm. Aber gesprochen wird sie wirklich immer noch weiter übertragen. Und das ist, Assyrisch ist... stammt vom Aramäischen ab und ist ja auch eine semitische Sprache, also eine der drei semitischen Sprachen.
Ja.
Und klingt so ein bisschen, glaube ich, wenn du das hören würdest vielleicht, oder wenn Leute das hören, die damit nichts anfangen können, es klingt so ein bisschen wie Hebräisch mehr. Also
vielleicht kannst du ja mal ein Beispiel geben. Ich meine, so der Klassiker, sag doch mal was. Aber ich weiß nicht, wenn du jetzt einfach mal sagst, wie du heißt und du kommst aus so und so und einfach so ein bisschen, nur dass man so ein bisschen was mal gehört hat. Ich weiß nicht, ob du da irgendwas sagen kannst.
Ja, ich sag mal was so in die Richtung geht, damit man es vielleicht auch hört. Was ich finde, sich ähnlich wie Hebräisch anhört, ist zum Beispiel, was im Arabischen Salam Aleikum ist, ist auf Assyrisch Lam Lochen. Mhm. Und wie geht's dir, Dichuit? Also viel mit ch, ja. Was geht ab, ist so Mahalela. Also Es ist so eine Mischung aus Arabisch und Hebräisch, finde ich.
Ja, so ein bisschen, ne?
Ja, also so, genau, also Aramäisch, und dann gibt es auch noch Dialekte, immer noch Dialekte. Also in Deutschland sind ja auch viele Aramäer aus der Türkei, und die sprechen auch Aramäisch. Das ist dann, da verstehe ich vielleicht von einem Satz vielleicht ein Wort.
Ja, das ist so ein bisschen diese mit Arabisch und Farsi, also Persisch.
Genau.
Weil das ja auch immer die Leute mal so vermischen. Ja, das sieht doch so gleich aus. Ja, ne, ja, aber ich verstehe da auch vielleicht mal ein Wort oder sowas, aber es ist grundsätzlich trotzdem eine andere Sprache. Das ist vielleicht ein bisschen, weiß nicht, vielleicht ähnlich dann bei euch. Ne? Ja, spannend, aber ich finde es toll, dass du das noch, also zumindest gut verstehst oder sprichst, das nicht jetzt aussterben lässt, sag ich mal. Ich weiß ja nicht, ob du dann wahrscheinlich auch versuchst, das dann so trotzdem weiterzugeben oder zu versuchen. Das ist natürlich auch immer so eine Sache, ne?
Ja, das ist ganz schwierig. Also es ist, da kommen wir wieder zurück zum Thema Identität. Also ja, man hat irgendwie von den Wurzeln her das Irakische und dann jetzt noch das Chaldäische und das Arabische, aber irgendwie überwiegt, also zumindest in meiner Erziehung, auch das Arabische und die irakische Tradition und Kultur. Und das andere, das merkt man auch, also immer mehr so, ja, bei meiner jüngsten Schwester ist das langsam. Also, die sieht da auch nicht mehr durch. Sie ist in Schwerin geboren und es ist wirklich schwer für sie, das alles zu durchblicken. Ja. Sie vielleicht noch zu kämpfen, aber das ist schon echt, also muss man auch viel Interesse haben, um das irgendwie alles zu verstehen.
Ja, vor allen Dingen, genau, weil ich glaube, das ist auch nicht so leicht, wenn man so viele Ethnien, Identitäten in sich hat. Das kann auch überfordern. Andererseits ist es auch schön, wenn man eben weiß, man hat so viele, so eine Diversität in sich drin, wenn man so will. Aber andererseits, ich glaube, damit haben halt auch viele zu kämpfen, dass sie eben auch irgendwie vielleicht nicht so richtig wissen, wo sie sich so hinfühlen können. Ne? Und ich glaube, das habe ich manchmal das Gefühl, dass in Deutschland das immer so schwierig ist, oder vielleicht auch global, weil man vielleicht nicht so gerne akzeptiert, dass jemand eben so divers auch als Mensch sein kann und vielleicht verschiedene, also nicht nur zwei Ethnien oder Kulturen oder was auch immer in sich haben kann, sondern vielleicht auch mehrere, ne? Und dann einfach zu sagen, weil ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich dich jetzt frage, wo ist für dich deine Heimat, was ja auch immer so eine klassische Frage ist, wird ja auch immer gesagt, naja, du musst doch eine haben, und anstelle einfach zu sagen, naja, ich kann ja auch zwei haben. Könntest du das beantworten oder willst du es beantworten? Oder?
Also mir geht es sehr ähnlich wie dir. Also Heimat ist Deutschland und im Herzen ist der Irak irgendwo immer noch so. Mhm. Es ist ganz schwierig. Es ist auch so ein bisschen je nach Lage, Situation, wo, ja, auch so ein bisschen je nach Laune und wo man gerade auch sich befindet. Also wenn ich im Irak bin, dann fühle ich schon, dass das ein ganz großer Teil von mir ist und fühle mich da auch absolut heimisch. Aber genauso geht es mir auch in Schwerin und genauso geht es mir aber auch in Berlin. Also das ist so, so richtig kann ich es auch irgendwie nicht beantworten. Aber natürlich so als erstes kommt erstmal Deutschland. So, aber im Herzen, wie gesagt, auch der Irak ein ganz großer Teil.
Ja.
Du willst noch viel mehr über die Länder des Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien erfahren? Du wirst exklusiv eingeladen, wenn das Who and Who der Nahost-Expertin, Expertinnen bei Konferenzen, Workshops und Lesungen zusammenkommt. Du wirst regelmäßig auf dem aktuellsten Stand sein, was in der Region so los ist und diese komplexen Zusammenhänge verstehen. Du bist bei Ausstellungen, Fotopreisen oder du kannst kulinarisch eintauchen und lernen, wie man Hummus, Tabbouleh und noch mehr leckere Hausmannskost aus der Region selbst kocht bei unseren Zenit-Kochkursen. Ja, und es gibt noch vieles, vieles mehr. Was musst du dafür tun? Ja, einfach die Zenit-Club-Mitgliedschaft abonnieren und das für nur 79 Euro im Jahr. Und hey, liebe Studentinnen, Studentinnen, ihr kommt schon für 49 Euro in den Club. Die Mitgliedschaft bündelt alle Leistungen und Inhalte des Print- und Online-Formats und informiert euch an jedem Ort der Welt online und offline über die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien. Und ganz wichtig, mit der Clubmitgliedschaft fördert ihr auch die Projekte und Ziele der gemeinnützigen Candid Foundation, die das Print- und Online-Magazin veröffentlicht, die sich auch für die Völkerverständigung sowie der Förderung der Presse- und Meinungsfreiheit, insbesondere in den muslimischen Ländern, einsetzt. Also, mit 79 oder ermäßigt 49 Euro im Jahr bist du dabei und wirst Teil der Zenit-Familie. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Und ich meine, du weißt ja, in dem Podcast will ich natürlich hauptsächlich auch eigentlich über diese Länder reden im Nahen Osten und jetzt gar nicht mal so viel jetzt immer über Migrationsgeschichte und Integration und Heim, also immer diese klassischen Themen, ne? Also ich meine, du hast natürlich damit beruflich auch zu tun und deswegen wollte ich das auch gerne trotzdem aufgreifen und finde das total interessant, egal in welchem Bereich alles diverser sein muss oder diverser werden muss, so. Und ich finde das ehrlich gesagt jetzt auch kein Ziel, was man nicht erreichen kann. Also ich finde, da wird manchmal viel zu viel drum geredet, anstelle es einfach zu machen. Und ich glaube, das Ziel ist dann erreicht, wenn wir einfach nicht mehr drüber reden müssen. Ich glaube dann, aber das betrifft, glaube ich, viele Bereiche genauso, wenn es um Gleichberechtigung und Mann-Frau-Verteilung etc. gibt. Aber jetzt mache ich schon wieder so ein großes Fass auf, um auf den Irak nochmal zu kommen oder auf deine Wurzeln, sowohl arabisch als auch chaldäerisch. Wie oft bist du denn da? Also ist das für dich so dein Sommerferienland immer gewesen oder warst du da auch unabhängig von, ich weiß nicht, Urlaub oder was verbindest du mit dem Land auch unter anderem?
Ja, also ich bin immer sehr neidisch auf meine türkischen Freunde und auch auch andere, die ja im Sommer dann in die Heimat quasi können oder genau in die Türkei ganz viele ja. Also das ist mit dem Irak nicht der Fall durch die ganzen Konflikte. Also es ist kein Land, in dem man sowieso in letzter Zeit auch, es ist noch kritischer geworden, indem man jetzt klassisch Urlaub machen kann. So richtig bewusst war ich das erste Mal 2011 dort und danach mehrmals auch beruflich, auch alleine ohne Familie, habe da in Erbil, also der Hauptstadt der autonomen Region Kurdistan, auch eine Messe gemacht als Frau, ganz alleine. Hat alles super funktioniert. Rede ich auch ganz gerne, wenn ich es kann, einfach weil da irgendwie ein falsches oder ein anderes Bild bei den meisten ja ist. Genau, aber seit dem IS war ich nicht mehr da. Also seit 2014, 2015, seitdem und auch nachdem der IS ja besiegt wurde, fing es ja jetzt an mit ganz vielen Demonstrationen und einer sehr unsicheren Lage. Und leider war ich seitdem nicht mehr da.
Aber was, ja, okay, das ist natürlich ein Grund, warum es nicht mehr geht. Das ist ja auch das Problem in der Region, wenn dann irgendwie Konflikte dazwischen kommen. Aber wenn du dann dort warst, also ich meine, es ist natürlich immer schwierig, über etwas zu reden, was irgendwie schon lange her ist und man wahrscheinlich auch vermisst, gerade wenn jetzt Konflikte dort sind oder waren. Ich meine, gut, jetzt die Lage hat sich ja auch jetzt schon in den letzten Jahren ein bisschen verändert. Ich weiß ja nicht, ob du das Gefühl hast, du musst bald mal wieder hinfahren oder ob du da eher misstrauisch bist und sagst, naja, man weiß es noch nicht. Ist ja auch die Frage, wo fährt man dann hin? Ne? Wo ist dann deine Familie? Ne? Also ist das ein sicheres Gebiet oder schwierig zu erreichen? Ja.
Also ich würde auch gerne direkt nach Bagdad. Vom Sicherheitsgefühl ist es eher so bei meiner Familie, die dann sagen, nee, gerade nicht. Mhm. Aber wenn es um mich selber gehen würde, da habe ich gar nicht so große Bedenken. Aber es ist auch so, dass auch unsere Verwandtschaft, die dort ist, auch teilweise entweder flieht oder innerhalb des Iraks quasi migriert, und deshalb wir eigentlich gar nicht so richtig einen Ort haben, wo wir hingehen können. Das ändert sich immer mal wieder, aber das ist so ein bisschen die Schwierigkeit dabei. Ich fühle mich komisch, im Irak Hotelurlaub zu machen. Also das habe ich jetzt bisher noch nicht irgendwie geplant. Aber dadurch, dass wir in Bagdad haben wir zwar noch Verwandtschaft, die kenne ich aber nicht. Es sind Verwandte von meinem Vater, die er auch, also mein Vater war zwischendurch, glaube ich, 30 bis 40 Jahre nicht im Irak. Nicht in Bagdad, also im Irak, aber nicht in Bagdad. Und die hat er dann selber erst irgendwann, also du lernst die Leute ja quasi kennen überhaupt, auch wenn das deine Verwandten sind. Und er ist dann öfters in Bagdad und wir waren dann immer in Erbil, wo es auch eine Stadt gibt, einen Vorort von Erbil, der heißt Enkawa. Und das ist auch ein chaldäisches Dorf quasi, ein Vorort, wo fast nur Christen leben, auch dort nur Häuser besitzen dürfen, tatsächlich. Also du darfst dort nur als Christ ein Haus kaufen. Und da leben meine Tanten, die dann aber zwischendurch auch zu Zeiten des IS auch in die Türkei gegangen sind, aufgrund der Sicherheitslage. Mhm. Jetzt sind sie wieder zurück, aber es ist so ein bisschen schwierig.
Mhm. Und wenn du jetzt daran denkst, was vermisst du aus dem Irak? Oder wenn du jetzt einfach, also wenn du sozusagen an die Zeiten denkst, die du da warst, und man hat das ja manchmal, dass man dann, also ich kenne das jetzt bezüglich Libanon natürlich, fange da jetzt schon wieder mit an, aber es gibt Dinge, wenn ich dann dort bin, dann freut man sich auch wieder zurück nach Deutschland zu kommen. Und wenn man dann in Deutschland ist, vermisst man dann natürlich auch immer so gewisse Dinge aus dem Land. Was ist das so bei dir, wenn du jetzt daran denkst, was du von dort vermisst?
Ich vermisse die Wärme, die Herzlichkeit, also ich meine auch die menschliche Wärme, die einfach diese Lebensfreude, die da immer noch so stark ist, trotz dieser ganzen Tragödie seit Jahrzehnten, die dort stattfindet, diese Lebensfreude einfach auf den Märkten, abends in den Restaurants, in den Cafés, dieses bis, das ist ja im Libanon bestimmt ganz ähnlich, dieses bis spätabend sind die Familien draußen und unterwegs und auch alle zusammen. Also das vermisse ich sehr.
Ich meine, du sagst ja, dass viele von deiner Familie ausgewandert sind nach Michigan. Aber sind dann deine Großeltern auch in den USA, oder ist da, wer ist da noch so im Irak, die du da triffst oder gesehen hast, wenn du da warst?
Also die Schwestern von meinem Vater sind noch im Irak. Meine Oma war auch noch da, die ist aber verstorben, bevor wir das erste Mal hin sind. Meine Oma habe ich aber in Russland getroffen. Daran kann ich mich nicht erinnern, aber es gibt Fotos. mütterlicherseits sind eigentlich waren Oma und Opa alle in den USA. Sie hat aber auch noch Verwandtschaft in ihrem Heimatdorf. Und mein Opa väterlicherseits ist schon 1963 verstorben oder wurde ermordet besser gesagt, also ich komme aus einer sehr politischen Familie und das erklärt vielleicht auch die ganzen Zerstreuungen in unserer Familie, genau.
Ja. Gibt es irgendwie, also ich meine, klar, das ist natürlich das Schwierige, wenn ihr so ein bisschen zerstreut seid oder wart, aber ich weiß nicht, wenn du dann dorthin gekommen bist, gibt es ja manchmal, dass es dann irgendwie so Art, ja, die ganze Familie kommt erstmal zusammen und es gibt ein großes Essen oder irgendwelche Traditionen, die man dann so kennt, wenn dann die Familie aus Deutschland kommt. Mhm. Hattet ihr sowas?
Ja. Oder
wird das bei euch dann so?
Ja, klar. Ja, das große Abendessen, eigentlich immer jeden Tag auf dem Boden, weil der Esstisch natürlich überhaupt nicht reicht mit dieser Plastikfolie, die dann ausgerollt wird und alle sitzen auf dem Boden und essen zusammen. Ja, auf jeden Fall. Und eine schöne Erinnerung, die ich habe, bei der ich nie gedacht hätte, dass ich sie noch machen werde, ist, dass wir mit meiner Familie, wir waren, ich glaube, 15 Leute, in die Region Duhok gefahren sind. Das ist da, wo meine Mutter herkommt und wo mein Vater als Peshmerga quasi auch gekämpft hat und wo sie sich auch kennengelernt haben. Und wir sind dort in die Berge gefahren und haben uns das alles angeguckt. Und mein Vater hat uns alles erzählt, also konnte noch sich an jeden Stein gefühlt erinnern und hat uns quasi deren Geschichte live vor Ort erzählt. So. Und das ist etwas, was ich nie, also ja, weil ich bin quasi bewusst aufgewachsen mit dem Irakkrieg ab 2003. Und ich hätte nie gedacht, dass wir irgendwie überhaupt noch mal die Möglichkeit haben, zurückzugehen. So, deswegen ist es eine sehr, sehr schöne Erinnerung. Und da hat er quasi auch seinen eigenen Schwestern das erste Mal erzählt, was er eigentlich alles erlebt hat, weil die das alles auch gar nicht wussten. So.
Hm. Ja, das war ja sicher dann auch sehr emotional für ihn.
Also ja, für uns alle auf jeden Fall. Und das wirkte so ein bisschen wie ein anderes Leben, also als wenn er von einem anderen vergangenen Leben erzählt. So, es passt eigentlich alles gar nicht so richtig zusammen, aber es war auf jeden Fall sehr schön. Mhm. Genau, also solche Trips haben wir gemacht und auch haben uns quasi den Norden also die autonome Region Kurdistan angeschaut, die wirklich sehr, sehr schön ist. Von der Natur her.
Ich habe schon sehr, sehr viel, also wie gesagt, ich habe schon sehr viele, also nicht sehr viele Folgen, aber zwei auf jeden Fall und jetzt mit dem Grunde ja auch, aber auch lustigerweise wirklich schon viele Freunde, die Nordirak besucht haben, weil es ja eben auch in den letzten Jahren oder ich sag mal grundsätzlich ja auch relativ sicher war, auch unabhängig jetzt vom IS, je nachdem, wo man da war, also Erbil beispielsweise, ne? Und das muss ja wahnsinnig schön sein, also was ich da drüber gehört habe, auch sehr grün, glaube ich, sehr grüne Landschaft.
Ja, denkt man gar nicht, wenn man an den Irak denkt.
Ja, die ganze Region nicht.
Ja, also es ist auf jeden Fall sehr schön und sehr sicher, was dazu auch geführt hat, dass auch viele arabischstämmige Iraker quasi, die sich's leisten konnten, auch in den Norden gegangen sind. Und es ist aber da auch so, also wir sind auch da quasi eine Minderheit. Wir sprechen ja kein Kurdisch, wir sind auch keine Kurden. Und auch da ist es so ein bisschen, sind wir quasi immer eine Minderheit, egal wo wir sind. Also das war ja dann auch nochmal, man ist irgendwie im Heimatland, im Mutterland quasi, aber in einer Region, wo nicht Arabisch gesprochen wird, wo Kurdisch gesprochen wird und wo eigentlich auch eher kurdische Kultur gelebt wird. Ja, also das ist ja dann auch nochmal irgendwie so, ja.
So eine Minderheit in der Minderheit, wenn man so will. Also wenn man das so salopp sagen kann. Aber gibt es da auch Probleme oder wird das trotzdem, oder ist das eigentlich trotzdem sehr harmonisch?
Ja, also es ist eigentlich schon relativ harmonisch, weil ja auch diese Region auch für die Chaldäer die seit Jahrhunderten Heimat ist. Und es gibt auch in gewissen Regionen auch ganz klare Abgrenzungen zwischen den Dörfern. Also bis vor einigen Jahren war das tatsächlich noch so, dass viele Dörfer dann rein chaldäisch oder assyrisch waren oder auch armenisch und aramäisch und jesidisch. Also die Region ist ja sehr, sehr vielfältig. Mittlerweile mischt sich das natürlich auch alles. Es ist aber so, dass bei den Chaldäern es ist natürlich schwierig, wie sie zu einer Nation Kurdistan stehen würden. Also die meisten unterstützen es auch meine Familie natürlich schon immer. Aber es ist dann auch irgendwie dieser irakische Teil, der trotzdem ja auch irgendwo da mit drin steckt. Und also die viele der Chaldäer identifizieren sich eigentlich mit dem Staat Irak. Und das sind natürlich so Sachen, die man in Zukunft sehen muss, wie sich das weiterentwickelt, also wie dann die Minderheiten damit umgehen. Ich glaube, die meisten Minderheiten, die in der Region leben, sprechen sich auf jeden Fall für einen eigenen Staat aus, weil es bisher auch super funktioniert hat untereinander oder zumindest in den letzten Jahren. Aber wie gesagt, es ist ja trotzdem irgendwo auch noch eine irakische Identität da. Mhm. Und es wird auch sehr wenig über den Irak gesprochen in Deutschland oder in Europa, generell abgesehen von Krieg und Terror und IS. Aber da passiert natürlich auch ganz viel.
Mhm. Ja, na, ich meine, ich finde es ja jetzt auch spannend, weil also habe ich ja auch gesagt, ich habe zwar über Chaldäerin schon mal was gehört, aber es ist immer irgendwie nur so ein Halbwissen und ich glaube, sehr viele da draußen haben vielleicht noch gar nichts darüber gehört. Und das ist ja auch das Traurige bei den Jesiden, Jesidinnen gewesen, die man ja eigentlich erst kennt seit dem Genozid vor 5-6 Jahren. Und vorher war einem das noch gar nicht so präsent, was es eigentlich so für verschiedenste Völker, Ethnien, Kulturen überhaupt so gibt, um das einfach mal klar zu machen, wie viele verschiedene Kulturen es gibt und auch schon alleine, um mal zu zeigen, dass arabische Länder nicht unbedingt immer alle oder Araberinnen ja auch nicht immer muslimisch sein müssen. Deswegen weiß ich nicht, wie es dir geht. Das ist, ob du da viel Erklärungsbedarf auch hast oder auch viel diskutierst mit Menschen darüber, dass es eben doch anders geht.
Ja, also ich habe unglaublich viel Erklärungsbedarf. Gibt es, wenn jemand überhaupt fragt, wo kommst du her? Also es ist jedes Mal
Klassiker.
Und gerade so bei so einer diversen Familie irgendwie, also mit den verschiedensten Einflüssen, ist es wirklich immer schwierig. Dann natürlich, dass kaum auch jemand, das finde ich auch so schade, auch in einem christlich geprägten Land wie Deutschland, auch unter Menschen mit christlichem Glauben nicht bekannt ist, dass es Christen im Nahen Mittleren Osten gibt. Mhm. Ich finde, das gehört eigentlich irgendwie, es ist selbsterklärend. Aber alleine das überhaupt so. Und dann natürlich zu unterscheiden. Und dann ist es aber auch so, und das finde ich auch wirklich schade, auch in der Politikwissenschaft aus europäischer Perspektive und amerikanischer Perspektive, ist, dass der Region und auch gerade im Irak Religion so ein riesiger Fokus, also natürlich spielt Religion politisch eine große Rolle, aber bei den Menschen ist es, also gerade bei der jungen Bevölkerung spielt es genauso wie hier keine so große Rolle mehr und es wird aber immer alles mit Religion verbunden und du musst doch so und so sein, weil du bist doch Moslem oder genau, du, also wird bei mir natürlich auch immer gefragt, warum isst du Schweinefleisch oder wollen Sie das wirklich bei IKEA? Ach, da ist aber, wenn ich Köttbullar bestelle, da ist aber Schweinefleisch drin. Wollen Sie das wirklich haben? Solche Sachen,
ja,
klar,
ja,
aber auch.
Ja.
Aber auch im wissenschaftlichen Kontext wird ja der Religion, also als wenn die Menschen, die dort leben, alles nur nach Religion handeln. Und das stimmt ja überhaupt nicht. Es ist auch jetzt gerade bei den, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, es gibt ja große Demonstrationen seit Oktober im Irak, landesweit, außer jetzt Norden, wo sich Sunniten, Schiiten, Christen und so weiter, meistens sehr, sehr junge Menschen zusammengetan haben und ein Heimatland fordern und weg von diesen Einflüssen, weg von diesen sehr religiösen Einflüssen, weg vom Iran, weg von Amerika, einfach eher so diesen Gedanken, wir wollen einfach endlich friedlich leben. Und da handelt keiner mehr so richtig nach schiitischem Glauben oder sunnitischem oder christlichem und macht da so einen großen Unterschied. Also ich glaube, das ist ein großes Missverständnis, gerade im Irak, dass das alles so eine riesengroße Rolle spielt, also diese religiösen Richtungen. Es wird natürlich politisch ausgenutzt, auf jeden Fall, und versucht damit zu instrumentalisieren, aber es klappt immer weniger.
Ach, das ist spannend. Ich glaube, ich habe das leider nur so ein bisschen am Rand mitbekommen, weil ich glaube, der Irak ja auch noch generell gerade so ein bisschen seine Verfassung sucht in den letzten Monaten. Ich weiß jetzt gerade nicht so, wie der aktuelle Stand ist, muss ich gestehen. Da bin ich jetzt auch nicht mehr ganz so up-to-date. Aber das ist natürlich spannend, was du gerade sagst, weil das, glaube ich, in einigen arabischen Ländern oder Ländern dieser Region so vielleicht sein kann oder ähnlich ist. Also wenn ich jetzt Libanon wieder erwähnen muss, gab es ja auch seit Oktober Proteste, natürlich gegen die Regierung vor allen Dingen, wegen Korruption etc., Staatsbankrott und so weiter. Aber dieser grundlegende Gedanke, was du jetzt sagst, dass die jungen Leute, weil da sind es ja auch viele junge Leute, die eben einfach generationsübergreifend, aber auch religionsübergreifend einfach für ein Land stehen oder ein Land haben wollen, eine Heimat haben wollen, die eben sich nicht ja über Religion identifiziert, auch im Grunde weniger Politik, sondern wirklich als, naja, Nation irgendwie auch. Das finde ich interessant. Das habe ich jetzt so noch nicht so mitbekommen im Irak, dass das auch so eine große Bewegung scheinbar ist. Ich weiß nicht, wie ist da jetzt so der Stand? Ich meine, jetzt gut, wir sind gerade noch in der Corona-Zeit. Ich glaube, gerade steht alles auf dieser Welt in irgendeiner Weise still oder halbwegs still. Aber kannst du dazu mehr sagen, wie da so der Stand ist oder ob das irgendwie, ja, wie soll ich sagen, größer geworden ist, kleiner geworden ist, wird das zerschlagen, wird das unterstützt in irgendeiner Weise?
Also es fing eigentlich schon seit dem Rückzug der Amerikaner aus dem Irak an, diese bürgerlichen Unruhen und gerade Proteste von jungen Leuten für mehr Strom, genauso wie für überhaupt Strominfrastruktur, weniger Korruption, ähnlich wie im Libanon. Und so fing das jetzt im Oktober 2019 auch an, auch parallel zu Libanon. Und das fand ich auch ganz rührend. Und da gab es ja bei den libanesischen Protesten irakische Flaggen und bei den irakischen Protesten libanesische Flaggen aus Solidarität. So fing es an. Also bisher sind seit Oktober bis heute sind die Menschen auf der Straße. Es gibt den Tahrir-Platz in Bagdad. Das ist sehr bekannt. Also ja, wie übersetzt man das? Platz der Freiheit quasi, ja. Genau. Und dort campen sie seit Oktober. Also diese Bewegung campt da richtig, hat eine Mini-Stadt aufgebaut, versorgen sich selbst, haben keine Arbeit mehr, hatten sie wahrscheinlich sowieso vorher auch nicht. Und aber auch im Süden des Iraks wird auch demonstriert. Und die Regierung ist sehr brutal dagegen vorgegangen. Also es sind bis heute um die 600 wohl gestorben. Natürlich gibt es wie immer ja, bei sowas keine richtig offiziellen Zahlen. Mhm. Und ja, das ist, wird auch viel, ist, ja, iranische Milizen spielen eine große Rolle. Der Iran spielt ja sowieso politisch eine riesige Rolle im Irak. Iranische Milizen haben angefangen, dann die Proteste zu zerschlagen. Die irakische Regierung hat dann mitgemacht. Und so weiter. Aber im Irak ist doch tatsächlich auch trotz Corona was passiert. Es gibt jetzt einen neuen Premierminister seit dem 7. Mai. Und der scheint der erste, also es wurden mehrere Premierminister vorgeschlagen, auch in der Zwischenzeit. Al-Qasemi,
ne? Der scheint, oder? Ich der, mir war so, als hätte ich das jetzt in
Nachrichten. Ja, Al-Qasemi, genau. Und der wurde jetzt tatsächlich, also es scheint so, als wenn er akzeptiert wird von den Demonstranten, und da kehrt jetzt das erste Mal seit Monaten etwas Ruhe ein. Aber das sehr Faszinierende an diesen Demonstrationen, an dieser Bewegung war wirklich, wie jung die Demonstranten sind. Frauen und Männer zusammen. Ganz, also es ist nicht selbstverständlich, weil der große politische Führer der Schiiten, Al-Sadr, irgendwann getweetet hat, wir unterstützen die Demonstration, aber Männer und Frauen dürfen nicht zusammen demonstrieren, das ist nicht halal. Mhm. Und sie haben sich da widersetzt. Und das, damit hat keiner gerechnet, weil man dachte, dass er so einen großen Einfluss hat auf die Bewegung. Und da hat man richtig gesehen, also das ist eine Bewegung der jungen Menschen, ohne Einfluss, also ohne weiteren politischen Einfluss von draußen. Und sie haben es tatsächlich geschafft, die Regierung so unter Druck zu setzen, dass ein neuer Premierminister jetzt berufen wurde, der ein neues Kabinett vorgestellt hat. Und ja, also es ist wirklich ja sehr spannend, auch ganz viel über soziale Medien natürlich, spielen auch eine sehr, sehr, sehr große Rolle.
Soziale Medien sind ja oder spielen ja in dieser Region wirklich immer mehr eine große Rolle. Ich meine, das kennt man ja auch schon in den letzten Jahren, auch schon seit 2011, wenn man sagt, als da sozusagen der sogenannte arabische Frühling begann und wie das dann alles verbreitet wurde und so weiter. Und ich glaube, durch die sozialen Medien sind viele Bewegungen überhaupt erst entstanden, weil sie natürlich dann auch über andere Länder mehr mitbekommen haben, über sich besser vielleicht kommunizieren konnten, verständigen konnten, vernetzen konnten. Also ich glaube, das hat sowohl schlechte als auch gute Seiten. Also es ist irgendwie verrückt, so was dadurch oder damit so passiert ist eigentlich, ne? Oder was es so auslösen kann.
Ja, es ist, ich finde es auch interessant zu sehen, wie anders die sozialen Medien genutzt werden. Also für welche Zwecke, also um sich irgendwie zu mobilisieren und teilweise, also gerade in solchen Situationen. Und ich habe auch das Gefühl, dass soziale Medien da auch viel mehr genutzt werden, als ja so gerade sowas wie Snapchat und also sowas, was nicht Facebook und Instagram, aber so Sachen, die schnell verschwinden auch, die keiner so richtig gut nachverfolgen kann, die sind da natürlich ja sehr in Mode so. Mhm. Also es ist schon wirklich spannend. Und da merkt man auch, dass sie im Endeffekt, gerade auch diese jungen Menschen, die im Irak demonstrieren, eigentlich nur auch so leben wollen wie ihre, ja, wie die jungen Menschen in anderen Ländern, weil über soziale Medien sehen sie ja auch gerade, ich meine, die irakische Diaspora ist riesig, einer der größten der modernen Zeit. Und natürlich sind da auch ganz viele in den sozialen Medien unterwegs, auch als Influencer und so weiter. Und die noch im Irak leben, sehen das natürlich alles und sehen diese Freiheiten und den, wie die Leute im Ausland leben und möchten einfach auch genau das, also sie möchten, haben gar, teilweise gar nicht so diesen politischen Gedanken dahinter, sondern wollen einfach auch modern leben.
Ja, ja, interessant. Mal sehen, wie das da weitergeht. Ne? Das ist ja auch eine spannende Zeit. Ich glaube, momentan ist es sowieso sehr interessant, wie die ganze Welt jetzt so nach Corona oder naja, nach Corona, wann ist nach Corona? Das ist ja auch immer so die Frage. Ne? Also wir sind ja immer noch so ein bisschen drin und jedes Land so ein bisschen anders und unterschiedlich. Aber nochmal so, um nochmal vielleicht so eine Klammer zu deinem Job zu machen, gab es von deiner Familie, sowohl jetzt aus dem Irak als auch vielleicht deine Eltern, als auch deine Familie aus Michigan, da irgendwelches Feedback vielleicht?
Zu meinem neuen Job?
Ja, also einfach zu dem, was du machst. Ja.
Also die sind natürlich wahnsinnig stolz. Gerade meine Familie im Ausland, also die nicht in Deutschland sind, verstehen gar nicht, was ich mache. Der Integrationsbeauftragte ist super schwierig zu erklären, sowohl auf Arabisch als auch auf Englisch.
Aber sie wissen nicht, was ich mache. Vielleicht auf Asyl.
Genau. Das ist noch schwieriger. Und sie sehen ja, dass ich was mache. Und naja, du kennst das bestimmt auch. Man ist halt mal ganz stolz auf, naja, wenn man Zeitungsartikel sieht oder wenn die Tochter im Fernsehen ist, dann ist das schon, dann muss das ja was Besonderes sein, auch wenn sie nicht wissen, was ich ganz genau mache. Ja, und vor allem, ich glaube, mein Vater und meine Mutter, also die sind besonders stolz oder auch froh, dass so ein bisschen dieses Politische erhalten bleibt und dass nicht irgendwie, also dass das so ein bisschen weitergetragen wird und auch nicht das, was sie so gemacht haben, dass das nicht irgendwie auch dann in Deutschland einfach verschwindet. So.
Also das ist Früchte getragen hat, wenn man so will, dieses
Politik. Ja, ich glaube, ja. Also natürlich sind sie hier angekommen und sie fühlen sich super wohl und sie haben ein ganz neues Leben hier, aber ja, sie haben ja trotzdem sich sehr dafür eingesetzt, für einen friedlichen Irak, für einen freien Irak. Das hat jetzt nicht so geklappt, aber deswegen, gerade deswegen, glaube ich, sind sie auch froh, dass das trotzdem irgendwie ja, Früchte getragen hat, wie du sagst.
Ja. Ach, schön. Also auf jeden Fall, ich finde es eine tolle Geschichte und du hast eine spannende Biografie auf jeden Fall und eben auch so divers, weil wir ja jetzt über verschiedene Kulturen und Ethnien ja auch sprechen konnten, soweit es geht. Also ich meine, da könnte man jetzt noch Stunden weiter drüber reden. Ich hatte ja dich auch noch drum gebeten, was ich ja auch immer mit jedem Gast so mache, ob du irgendwas hast, ob es jetzt ein Gegenstand, ein Essen, eine Geschichte oder sonst was ist, was du eben mit dem Land oder mit deiner Familie vielleicht auch verbindest und was dich daran erinnert. Ich weiß nicht, was du dir überlegt hast oder was dir so eingefallen ist.
Ja, mir sind gleich also zwei Sachen eingefallen. Zum einen Kebab als Essen, weil es gibt in Erbil in einem Bazar, in einem sehr, sehr alten Bazar, ein Kebab Yassin. Das ist der beste Kebabladen auf der ganzen Welt, so gefühlt. Und da
schreibe ich mir gleich auf. Als Insider.
Ja, warte.
Ach so.
Und mein Vater hat davor schon so oft davon erzählt und geschwärmt. Und dann waren wir endlich da. Und dann war dieser Kebab so fettig, also so voller Fettstücke quasi. Und das kenne ich ja gar nicht vom Kebab hier in Deutschland, so, dass der mir gar nicht geschmeckt hat. Aber als traditionelles Kulturerbe quasi verkauft wurde, da habe ich gemerkt, dass meine Geschmacksknospen irgendwie sehr europäisiert sind. Aber natürlich trotzdem liebe ich alles andere wie Dolma und Biryani und alles mögliche Baklava, was es so Schönes zu essen gibt. Und eine andere Sache, die mir komischerweise, die zwar sehr banal ist, aber sofort aufgefallen ist, als wir das erste Mal da waren, also bewusst für mich, da 2011, gleich am ersten Abend meinte meine Tante zu mir, möchtest du Cola? Und dann meinte ich, ja klar, gerne. Und dann meinte sie, möchtest du türkische oder iranische Cola? Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was sie meint. Und dann kam raus, dass es tatsächlich Coca-Cola aus der Türkei gibt und Coca-Cola aus dem Iran. Und dann hat sich für mich durch mein Studium Politikwissenschaft und wir haben immer analysiert die Einflüsse des Iran und Türkei und der ganzen Nachbarländer im Irak in Abhandlungen und wissenschaftlichen Arbeiten. Und dann war das bei so einer alltäglichen Geschichte einfach so greifbar, dass einfach der Irak nichts selbst produziert und du quasi von allem die Möglichkeit, du hast von Strom über Öl, über die Coca-Cola die Möglichkeit, aus türkischen Produkten und iranischen Produkten auszuwählen. Und das ist bei mir auf jeden Fall sehr hängen geblieben und ja, sehr bezeichnend, finde ich, für einfach wie so, wie die Lage dort auch ist, wie stark der Einfluss ist, wirtschaftlich und auch im alltäglichen Leben.
Und was war jetzt der geschmackliche Unterschied? Hast du das testen können?
Ja, angeblich gibt es einen, aber ich habe keinen rausgeschmeckt. Ich glaube, die türkische Cola war wohl besser, aber es ist wahrscheinlich auch je nach welches Land du am meisten magst. Aber genau, allein diese Frage hat mich aus der Bahn geworfen. Ja, also ich glaube, sie haben, also meine Tante hat da einen Unterschied gesehen, aber ich war erstmal so überfordert einfach mit dieser Frage. Aber ja, das ist tatsächlich so gut dort.
Ja, interessant. Ja, naja, dann macht es natürlich wahrscheinlich mit dieser Bewegung, von der du erzählt hast, auch ein bisschen Sinn, ne? Wenn man dann eben möchte, dass die Einflüsse von anderen Ländern vielleicht ein bisschen nachlassen und man, ja, also ich meine, es gibt es ja in vielen Ländern, genauso auch im Libanon, aber im Irak dann offenbar ja auch sehr extrem, ne, dass dann die Nachbarländer sozusagen so übergreifen und da diese Bewegung wahrscheinlich dann auch sehr stark ist. Dann
ja, also der Irak ist ja seit Jahrzehnten Spielball verschiedener Kräfte geworden und also die Iraker fühlen sich auch sehr alleingelassen damit und versuchen jetzt aus eigener Kraft heraus, das einfach zu überwinden, weil sie gemerkt haben, es hilft ihnen keiner. Auch die Amerikaner helfen ihnen nicht und die Iraner helfen ihnen auch nicht und haben auch nur ihre eigenen Interessen im Kopf. Und ja, ich bin gespannt, in welche Richtung das führt. Hoffentlich endlich mal auch in ruhigere Zeiten.
Ja, das hoffen wir auf jeden Fall. Also für die ganze Region auf jeden Fall. Ich weiß nicht, weil ich das so, ich fand das klang so schön vorhin, aber vielleicht so für den Abschluss kannst du noch mal was in Assyrisch sagen. Du
musst es dann auch wirklich können.
Ja, das stimmt. Ach so, ja, das ist auch mal die Frage. Das ist auch immer diese typische Frage. Sag mal was auf Arabisch. Und dann sind das so das Quantenphysik vielleicht noch. Ja, dann da hört es dann auch schon auf.
Ich erzähl einfach, ich würde einfach Wörter sagen. Mir oder Sätze, die mir einfallen, okay. Schlammelochen, Educhen Bricha, Dichuit, Anna Rendowen, Edu Bishma'a El Podcast, Zenit, Gebira, Gebanna El Podcast, ja. So, Ma'asalama.
Cool.
Immer eine Mischung auf Arabisch. Genau, ich habe jetzt einfach ein bisschen was.
Ich habe auf jeden Fall Podcast verstanden, das war schon mal cool.
Ich höre gerade den Podcast, der gefällt mir sehr gut. Das ist auch ein bisschen, man muss auch echt reinkommen in
die Sprechung.
Dann fallen einem Dinge ein. Aber kommt dir die Sprache irgendwie bekannt vor oder?
Ja, das ist, ich würde jetzt wirklich tatsächlich sagen, das ist so eine Mischung aus Arabisch und Hebräisch. Also das Hebräisch kenne ich ja auch so vom Hören. Dass das eben auch eine semitische Sprache ist. Ich meine, Arabisch und Hebräisch haben ja auch denselben Stamm. Also das das klingt auf jeden Fall irgendwie wie eine gute Mischung daraus. Und ich finde es auch sehr, sehr wohlklingend, sagen wir es mal so. Also Arabisch ist ja tatsächlich manchmal noch ein bisschen härter, vielleicht, je nachdem.
Das Libanesisch, finde ich.
Was ist Libanesisch?
Das Libanesische klingt ja nicht so hart, finde ich, im Vergleich zum irakischen Libanesisch.
Das stimmt.
Sehr schön.
Ja, stimmt. Es gibt ja so unterschiedliche Dialekte, ja, genau. Also man sagt ja auch immer, dass Libanesisch ist so das coolste Arabisch, also was ich jetzt so weiß, neben dem Ägyptischen, glaube ich auch. Ne?
Ist auch omnipräsent in den arabischen Medien.
So, ja, das stimmt.
Also Serien und Musik und so weiter. So. Und deswegen, glaube ich, ist es so immer so das Ideale. Und wenn Iraker mit anderen Arabern sprechen, dann versuchen sie sich immer anzupassen und das klingt ganz fürchterlich, aber man versucht dann auch so in diesen libanesischen Dialekt irgendwie, aber das klappt nicht so gut.
Ja, was sagt, also wenn wir jetzt nochmal kurz bei Sprachen sind, wenn du auf Arabisch, ich weiß es nämlich gerade nicht, ich kenne es nur aus Syrien, aber wenn du jetzt sagst, hallo, wie geht's dir? Also wie geht's dir auf Irakisch? Sagt ihr da, was sagt ihr da?
Schlonic.
Was?
Schlonic.
Schlonic.
Genau. Okay.
Das ist ja, weil in Syrien kenne ich das auch mit Schlonik. Also Schulau, also genau. Das kommt ja aus der sozusagen, also ist ja eine Verkürzung von Schulaunik. Also wie ist deine Farbe, wenn man das übersetzt? Und genau. Aber bei euch klingt das noch, habt ihr am Ende noch so ein Sch irgendwie, ne? Das ist ja irgendwie.
Weil wenn, genau, wenn man eine Frau anspricht, ist ganz oft dieses hinten, aber ich glaube, das ist auch so dieser krasse türkische und persische Einfluss. Also wir haben ja auch sprachlich, haben wir auch teilweise sehr ähnlich, also zum Beispiel. Gabel ist, glaube ich, im Türkischen gleich, Çatal heißt es bei uns.
Ja, Schauke.
Also da, also bei uns, wenn ich mit meiner türkischen Freundin spreche, dann merken wir ganz oft, dass wir ganz ähnliche Wörter haben. Also da ist türkischer Einfluss und auch noch persischer Einfluss ganz stark, genau. Und dieses Ch, kann ich mir vorstellen, ist da auch irgendwie so reingerutscht. Also bei Frauen sagt man, genau, bei Männern sagt man Schlonik und bei Frauen Schlonik.
Das ist ja witzig, weil wir im Libanon sagt man was völlig anderes. Also zu einer Frau Kifik und zu einem Mann Kifak. Und von verkürzt von Kaifa Haluki und Kaifa Haluka, also im Hocharabisch sozusagen, um es mal für nicht arabisch sprechende Menschen zu erklären. Also es ist einfach eine furchtbar anstrengende, schwere Sprache, wenn man es mal sagen möchte. Also
wenn man es richtig lernen will, dann auf jeden Fall.
Ja, dann auf jeden Fall. Ja, lieben, dann vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich fand es wirklich sehr interessant, auch mal wieder ein anderes Volk, eine andere Kultur kennenzulernen, tatsächlich auch trotzdem über dich jetzt und auch eine andere Sprache insofern oder einfach mal was anderes zu hören aus einer Region, wo man vielleicht auch denkt, man kennt es doch eigentlich oder man glaubt es zu kennen und ja, es ist irgendwie immer wieder interessant, was man doch alles noch nicht so weiß.
Ja, vielen Dank. Ich danke dir auch, dass du an mich gedacht hast und mich eingeladen hast dazu und dass du auch, weil du schon erwähnt hast, jetzt mehrmals über die Region Kurdistan oder auch über den Irak gesprochen hast. Aber ich finde es sehr schön, weil ich finde auch in diesem ganzen Kontext Politikwissenschaft und Nahost-Studien der Irak doch auch oft immer ausgelassen wird und sehr wenig bekannt ist, abgesehen von dem, was man so heutzutage in den Medien mitbekommt. Und deswegen bin ich sehr froh darüber, dass du das machst. Cool. Also das gilt natürlich auch für alle anderen arabischen Länder und ich werde auf jeden Fall noch weiter einschalten. Ich habe mir schon einige spannende Folgen auch angehört.
Yeah, super. Ja, auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall. Bitte?
Ich bin froh, dass ich auch ein Teil davon sein kann.
Ja, auf jeden Fall. Das ist super spannend und ich wünsche dir auch weiterhin ganz viel Erfolg. Du hast ja gerade erst sozusagen den neuen Job gestartet und ich wünsche dir da ganz viel Erfolg und ich glaube, das ist super und ich finde es toll, dass du das machst und weiter so, kann ich nur sagen. Und mehr von dir sozusagen und ja, super.
Dankeschön.
Dann dir noch einen schönen Tag und bleib gesund, du musst mir auch immer sagen, ne? Und momentan noch.
Ja.
Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal in Persona.
Ja, das wäre sehr schön. Du auch, bleib gesund auf jeden Fall.
Alles klar. Mach's gut, ne?
Bis dann.
Schlame Lochem. Dechuit Mahalela. Hallo, wie geht's dir? Was geht ab? Das war Assyrisch. Toll, wieder etwas gelernt. Über das alte Volk der Chaldäer, über den Irak, über Integration und besonders freue ich mich und ich hoffe du auch, Rim kennengelernt und mit ihr gesprochen zu haben. Wenn dir die Folge und der Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst, teilst und bewertest. Ach und vergiss nicht, dich für den Zenit-Newsletter anzumelden. Dort kriegst du immer frische News und tolle Reportagen, Interviews und Co. aus dem Nahen Osten, Zentralasien und Nordafrika. Ja, und ich sag, glaube ich, jetzt nochmal, wenn ich nicht falsch liege, Schlamme Lochem. Und auf Wiedersehen.